Eine sehr gute Frage, denn alles kommt ja jetzt sehr schnell. Aber ich denke, man braucht sich keine Sorgen zu machen. Ich kenne die Zulassungsbehörden in Europa, also sowohl national als auch unsere europäische Zulassungsbehörde sehr gut. Und alle Behörden lassen sich nur leiten von wirklich tiefgehender Analyse dessen, was ihnen eingereicht wird. Und dabei geht es um Unbedenklichkeit, Qualität und Wirksamkeit. Insofern sind die Unterschiede im Zulassungsverfahren und der Brexit vielleicht auch einer der Gründe, dass es in England etwas schneller gegangen ist.
Aber EU-Politiker wie zum Beispiel Peter Liese, die haben das ja heute scharf kritisiert und haben gesagt, dass die Briten nicht so ordentlich geprüft haben, wie das jetzt in der EU der Fall ist. Übertreiben solche Kritiker also?
Ja, das ist Spekulation und das ist übertrieben. Wir haben bis zum Beginn des Brexits natürlich ein einheitliches Zulassungsrecht in Europa gehabt. Die EMA, unsere europäische Arzneimittelbehörde, hat für die europäischen Länder bei solchen Verfahren geprüft. Und wenn die EMA eine Zulassung, besser gesagt die Europäische Kommission, erteilt hat, dann durften diese Wirkstoffe in den europäischen Markt eingebracht werden. Die Frage, die sich ergeben hat aus dem Brexit, war, was passiert eigentlich in der Übergangszeit? Und hier sind Regeln geschaffen worden, Übergangsregelungen, dass die englische Zulassungsbehörde sich an ein Verfahren anhängen kann. Und BioNTech hatte jetzt am Montag den Zulassungsantrag bei der EMA gestellt. Allerdings bereits war BioNTech vorher im kontinuierlichen Austausch mit der EMA und auch mit der englischen Zulassungsbehörde in einem beschleunigten Verfahren. Das heißt, das, was sonst eigentlich nicht üblich ist, man hat kontinuierlich bereits Daten geliefert beim Austausch im Gespräch mit den Zulassungsbehörden. Und aufgrund der Übergangsregelung war es der englischen Zulassungsbehörde möglich, dann, wenn sie der Ansicht war, okay, ab jetzt übernehmen wir das Verfahren, an den Status quo des Zulassungsverfahrens bei der EMA anzuknüpfen, also an das Rolling Review Verfahren, dieses beschleunigte Verfahren, und es selbst für England zu übernehmen. Und genau das ist jetzt passiert. Die englische Zulassungsbehörde hat darauf aufgesetzt, hat dann aufgrund der bisher geprüften Unterlagen gesagt, wir haben genug Informationen, wir können es verantworten, hier für England eine Zulassung zu erteilen.
Vielleicht können Sie uns das noch mal kurz erklären. Es kursieren ja gerade verschiedene Begriffe von Notfallzulassung über beschleunigtes Verfahren, Sonderzulassung. Was genau ist denn der Unterschied zwischen dem Verfahren jetzt in Großbritannien und dem, was jetzt in der EU noch ein paar Wochen dauern wird?
Also das ist kein wirklicher Unterschied des Verfahrens. Es sind beides beschleunigte Verfahren, Rolling Review Verfahren. Da muss man vielleicht ein wenig ausholen. Normalerweise stellt ein Unternehmen, ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Zulassungsantrag bei einer nationalen Zulassungsbehörde oder bei der Federal Drug Administration in den USA oder bei der European Medicine Agency in Amsterdam, wenn alle Unterlagen und Dokumente vollständig sind. Es gibt dafür natürlich auch noch Vorbereitungsmeetings, sogenannte Scientific Advice Meetings. Und dann beginnt die Prüfung und das ist gesetzlich festgelegt, auch in welchen Zeiten diese Prüfungen abzuwickeln sind. Aufgrund der Corona-Krise wurden hier zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, in solchen sogenannten beschleunigten Zulassungsverfahren bereits vorher in die Einlieferung von Daten einzusteigen und auch sich auszutauschen mit den Zulassungsbehörden. Diese beschleunigten Verfahren, die auch oft als Notfallverfahren bezeichnet werden, sind keine beschleunigten Verfahren im Hinblick auf die Prüfung von den drei zentralen Säulen, wann ein Produkt, ein Wirkstoff zugelassen wird, nämlich Unbedenklichkeit, Wirksamkeit und Qualität. Es geht dabei nur um die Beschleunigung der Verfahrensschritte als solche. Also die Unternehmen mussten auch Studien haben, die Studien mussten entsprechend aufgesetzt werden, die Ethikkomitees mussten ihre Meinung dazu äußern, die Daten mussten eingereicht werden, aber die Verfahrensschritte als solche, die wurden beschleunigt.
Und also deswegen weder in der EU noch in Großbritannien, würden Sie jetzt also sagen, gibt es irgendwelche qualitativen Nachteile gegenüber einem ganz normalen Zulassungsverfahren?
Das ist richtig, das ist meine Erkenntnis und ich mache dies seit 32 Jahren. Ich sehe hier überhaupt keine Kritikpunkte, auch nicht im Hinblick auf das Verfahren als solches. Und es hat ja auch Beteiligte sowohl der Behörden als auch der Exekutive, also auch die zuständige Ministerin, immer wieder betont. Und das kann ich als Experte in diesem Bereich auch nur bestätigen. Keine Zulassungsbehörde möchte, dass wir zwar einen wirksamen Impfstoff haben, dass aber so gravierende Nebenwirkungen auftreten, dass irgendwelche weiteren Erkrankungen auftreten können.
Glauben Sie, dass diese schnelle Zulassung in Großbritannien jetzt den Druck auf die EU erhöht? Also könnten zum Beispiel EU-Staaten jetzt auch sagen, wir warten nicht das EU-Verfahren ab, sondern regeln das jetzt national und geben sofort die Zulassung?
Nein, das ist ein Spezifikum aufgrund dieser Brexit-Situation. Das Unternehmen hat für das restliche Europa einen Zulassungsantrag bei der EMA gestellt und dieser wird abgewickelt. Es könnte natürlich BioNTech auch überlegen, noch nationale Zulassungsanträge zu stellen. Das würde aber natürlich Auswirkungen auf den EMA-Zulassungsantrag haben und es macht überhaupt keinen Sinn.
Wenn wir nochmal auf die Qualität dieser Verfahren gucken, es gibt ja trotzdem noch Erkenntnislücken, oder? Also was beispielsweise seltene Nebenwirkungen angeht, die Dauer der Immunität oder auch die Frage, ob man das Virus weitergeben kann, das sind ja schon noch relativ wichtige offene Fragen, oder?
Das ist richtig, das gilt aber für jeden Wirkstoff, der in den Markt eingeführt wird. Bei den Zulassungsstudien, in der Regel sind es zumindest zwei prospektive, randomisierte und doppelverblindete Studien, prüft man zunächst einmal bei der Phase 3 an einer deutlich größeren Anzahl von Probanden, nennt man das, sind also keine Patienten, sondern Probanden, also Prüflinge, inwieweit dieser Impfstoff eben diese drei Voraussetzungen, die ich vorhin erwähnt hatte, erfüllt. Das ist aber zunächst eine erste Prüfung. Nachdem der Wirkstoff dann zugelassen ist, werden weitere Prüfungen, nämlich die Phase 4 Studien, geprüft an einer riesigen Anzahl von Menschen. Warum? Weil man bei dem großen Einsatz erst oft erkennen kann, ob es vielleicht ein ganz, 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 ganz seltenes Risiko gibt, das sich erst bei der Masse zeigen könnte. Und deswegen ist das kein unübliches Verfahren jetzt. Und diese Erkenntnislücken, die wir noch haben, haben wir auch bei anderen Dingen. Was aber entscheidend ist, bei den Risiken, wenn wir darüber reden, das sind dann so, so seltene Risiken, dass im Gegenzug die Wirkung wesentlich wichtiger ist. Die Frage, wie lang eine solche Impfung hält, auch das werden wir erst auf Dauer erfahren oder ob möglicherweise andere Aspekte noch zu berücksichtigen sind. Aber als zusammengefasst ist das, und das muss man ganz klar festhalten, auch wenn im Augenblick im Internet manche sehr obskuren Artikel dazu existieren, ist kein Grund, einem solchen Impfstoff die Zulassung zu versagen.
Sagt der Medizinrechtler und Mediziner Alexander Ehlers. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank ebenfalls.